ARD. This is my life. This is the way to find my own. This is my life. Das ist der Rote Rosen Podcast mit Kim Sarah Brandt. This is the world where I belong. Staffel 2, das Sommerspezial. Folge 3. Erst die Küche, dann die Kamera. Willkommen zu dieser neuen, dritten und besonderen Folge im Rote-Rosen-Podcast in der ARD-Audiothek. Ich bin Kim Sarah Brandt. Bei mir zu Gast ist heute, da spare ich mir mal die Vorrede, Hardy Krüger. Ich muss gestehen, ich war etwas aufgeregt vorher, aber als wir uns dann getroffen haben in Lüneburg im Studio, da war ich könnte jetzt sagen, ich war nicht mehr aufgeregt, aber das ist gelogen, ich war es einfach noch mehr. Los geht's mit dieser Folge und diesem Schauspielstar, der nicht nur von seinen Erfolgen, sondern auch von seinen Niederlagen erzählt. Und davon, dass er erstmal in der Küche stand, bevor er vor die Kamera kam.
Hardy, wir steigen gleich mal ein mit einem Song.
Ja.
Hören wir mal kurz rein.
Yes, I'm gonna go. Ach, du Schnabbert.
Es war ja eine ganz besondere Rolle für dich in Gegen den Wind. Die hat dich ja in der Fernsehlandschaft berühmt gemacht.
Ja, es war so, du spielst in einer Boyband mit so ein bisschen. Ja,
so hat sich das angefühlt.
So hat sich das angefühlt, weil von jetzt auf gleich.
Hattest du einen Rockstar-Leben?
War das einfach so, ja, auch für diesen Ort war das natürlich irre. Weil da sind eigentlich nur so deutsche Urlauber hingefahren, die seit 15 Jahren dahin fahren. Und dann hatten sie halt immer Kinder mitgenommen und die haben sich tierisch gelangweilt, weil die nicht wussten, was sie, oh, jetzt ist mal wieder an den Strand, ist aber so kalt und so. Und dann irgendwie war da einfach mal richtig was los und dann wollten die gar nicht mehr weg, die ganzen Kids und so. Und das war natürlich für den Ort toll, weil wir hatten halt wirklich so einen Serientourismus. Und das war natürlich für uns auch etwas merkwürdig, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben und wir wussten auch anfangs gar nicht, wie wir da wirklich mit umgehen sollen, weil wir mussten auf einmal absperren und wir mussten uns irgendwie verstecken und wir konnten nirgendwo hingehen, keine Pizza essen gehen und so, ja. Weil das einfach, wir wurden richtig belagert irgendwie so.
Ja. Und du persönlich, ich meine, dein Leben wird sich ja auch krass verändert haben dadurch, wie hat sich das auf dich persönlich ausgewirkt?
Also bei mir war das eigentlich ganz okay, weil ich dann doch einfach durch meine Familie und ich hatte dann, ist Leon gerade auf die Welt gekommen und der war so ein Jahr alt und das erdet natürlich dann schon. Also das, da bist du natürlich, wenn du vom Strand kommst und dann von diesen ganzen Menschenmassen da abgehauen bist irgendwie und deine damalige Frau dann irgendwie die Nacht durchgemacht hat, weil der Kleine dann irgendwie gezahnt hat oder so, dann kriegst du gleich das schreiende Baby in die Hand, in den Arm gedrückt, dann ist dann irgendwie Star-Allüren schon mal wieder vorbei, ne? Dann heißt es hier, das harte Leben ruft.
Ich glaube, das können sich viele unserer Zuhörerinnen vor allem
auch. Ja, klar. Ja, also das hat, es ist ja mal so die Frage, was du für ein persönliches Umfeld hast. Also ob du halt irgendwie so nur in der Branche unterwegs bist oder ob du eben irgendwie eine Familie hast, die dich halt einfach irgendwo so in Beschlag nehmen und du halt einfach dann Papa bist. Oder
ich stelle mir das aber schwierig vor, wenn du dann auf einmal so ein krasses Medieninteresse auf dich gezogen hast, aber deine Papa-Rolle, ich meine, das ist ja auch etwas, was ein einschneidender Moment im Leben ist. Das ist ja.
Ja, was hat dich mehr überfordert? Erstmal Papa sein oder dann einfach irgendwie so Schauspieler? Also ich bin wahnsinnig gerne Papa, obwohl ich natürlich heute durch diesen Beruf und durch natürlich die Distanzen, die wir halt einfach nur mal haben in der Familie, die ganze Familie ist komplett zerstreut irgendwo in verschiedenen Orten und Ländern, ist es halt ein bisschen schwierig, dann einfach auch für jeden da zu sein. Und das funktioniert natürlich in so einer Patchwork-Familie einfach nicht immer. Und also es ist halt immer ein Spagat und irgendeiner muss natürlich dann irgendwie immer den Kürzeren ziehen. Das ist natürlich irgendwie doof. Aber zu der Zeit war es natürlich toll und ich bin dann komplett in meiner Papa-Rolle auch wirklich sehr aufgegangen. So, also es hat mich dann einfach auf andere Gedanken gebracht und so. Und das
hatte ich so ein bisschen von diesem ganzen Medienrummel dann wahrscheinlich.
Ja, also ich meine, gut, ich habe das natürlich, vorher war ich ja schon in Serien drin, ja. Also Sylte-Geschichten und dann diese Familiengeschichte, die wir in Bremen da gemacht haben, nicht von schlechten Eltern damals, war ja auch sehr erfolgreich mit Tina Ruland, Patrick Bach und noch anderen. Also ich kannte das ja schon und ich bin ja mehr oder weniger auch damit groß geworden. Also ich kannte natürlich diese Öffentlichkeit durch meinen Vater eben auch schon. Ja. Also als Kind verstehst du das natürlich nicht.
Du wirst da so reingewachsen irgendwie, ne? Das war für dich Normalität auch irgendwie, oder?
Ja, also ich habe mir natürlich als Kind immer gedacht, mein Gott, kennt mein Vater überall Menschen, ne?
Ja.
Der hatte viele Freunde. Ja. Aber natürlich mit dem Alter hast du natürlich dann schon mitbekommen, woran es liegt und ja. So. Aber man wächst halt so in diese Verantwortung, sage ich mal, auch rein, die du dann einfach hast, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Und du kannst halt viele Dinge nicht machen, die andere einfach machen können.
Ja.
Und das wird dir dann auch klar, was natürlich manchmal echt doof ist, weil du denkst ja, manchmal möchtest du einfach auch mal tierischen Mist bauen und nicht gleich dafür.
Und nicht das alles mitkriegen direkt.
Ja, genau, sondern einfach who cares? Mhm. Genau. Wenn das jetzt irgendwie ein Meyerhuber, da kräht kein Hahn danach und der Krüger, hast du das gesehen?
Absolut. Und dann haben sie wieder alle Gesprächsstoff.
So. Und dann fühlst du dich wieder sofort irgendwie schuldig, so irgendwie so. Ja. Ich habe doch gar nichts gemacht.
Und war dann, weil du sagst, du hast das durch deinen Vater schon so mitbekommen, dein Weg so dadurch ein bisschen vorbestimmt? Weil du hast ja auch erstmal eine Ausbildung zum Koch gemacht.
Ja,
richtig.
Ja.
Also du hast bisher erstmal versucht, einen anderen
anständigen,
Weg zu gehen.
Anständigen Job gelernt, ja.
Mach da was Richtiges, Junge.
Ja, genau.
Also war das eher so, dass du davon weg wolltest oder war der Weg so vorgedrängt? Oder also wie kam es dazu, dass du erstmal eine Ausbildung zum Koch gemacht hast?
Das kam eigentlich, also ich habe also mit 8, glaube ich, das erste große Theaterstück gespielt. So. Mhm. Und bin ja auf den Sets meines Vaters groß geworden und für mich war das irgendwie so ein, einfach, ich wollte auch so einfach mitspielen, so. Und ich hatte natürlich auch tolle Vorbilder, also die gibt's ja heute, die meisten ja schon tot.
Aber war dein Vater auch so ein Vorbild?
Ja, natürlich, ja. Also der konnte halt auch einen Cowboy spielen und konnte natürlich auch der Held sein und so. Dann dachte ich mir, ja, hey, mein Superman, ich will auch Superman sein, so.
Ja.
Und das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was wie heute der Beruf aussieht. Also das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Nee. Aber ich bin da reingeboren worden, aber mir war natürlich auch klar, es war für mich immer ein Bedürfnis zu spielen. Mhm. Aber ich habe gedacht, das war mir schon bewusst, dass es natürlich nicht einfach wird. Und ich wollte es eigentlich gar nicht, ich wollte es gar nicht beruflich machen eigentlich. Und deswegen.
Die Schauspielerei, nicht unbedingt.
Nee, ich wollte eigentlich zunächst aus der ganzen wirklich anstrengenden so Scheidungssituation und so. Das hat mich alles sehr belastet und ich war ein Internatskind.
Du warst also unter der Woche auch viel von deinen Eltern da.
Ich war die ganze Zeit, eigentlich war auch am Wochenende. Also ich war jetzt nicht so ein Externer, sondern ich war dann tatsächlich im Internat und ich wollte das auch, weil mir einfach die Situation, die hat mir einfach nicht gefallen und so. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte einfach so schnell wie möglich irgendwie selbstständig sein, auf meinen eigenen Füßen stehen, meiner Mutter nicht auf der Tasche liegen und irgendwie einfach, wenn ich Mist baue, dann muss ich auch, dann weißt du, dann interessiert es keinen. Ich muss mich nicht rechtfertigen, sondern ja, und dann habe ich mir überlegt, was brauchst du denn? Du brauchst ein Dach über dem Kopf, du brauchst ein Bett, du brauchst was zum Schlafen, du brauchst einen Job. Man muss Geld verdienen, irgendwie gehst du ins Hotel. So, und dann bin ich ganz pragmatisch und dann bin ich dann nach Berlin gegangen und habe da im Schlosshotel Gerhus angefangen, eine Lehre zu machen und bin dann in der Küche gelandet, weil ich dann einfach so meinen Mentor gefunden habe und dann habe ich dann die Ausbildung gemacht.
Also ich finde, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dass du schon als junger Mensch dann sehr vernünftige Ansichten auch hattest. Also ich meine, jeder, der die Chance hat, heutzutage ist das so, oh, du bist Schauspielerin, du bist Schauspieler. Ich will das auch, würde ich sofort machen. Ich habe immer so den Eindruck, vielen ist nicht unbedingt bewusst, dass...
You're rich and famous overnight.
Und vor allem, also, dass dir auch klar war, du musst irgendwie klarkommen und irgendwie, wie kannst du das erreichen, dass du auch dann eine Lehre machen willst. Und gerade war diese Schauspielerei dir gerade so, ich sag mal, der Weg war schon geebnet eigentlich, oder?
Also das war eigentlich, dieser Name wirkt wie eine Lupe. Also egal, was du machst, es ist immer größer, als es eigentlich wirklich ist. Ja, also die Fehler sind größer und sie so, ja, der glaubt, das wäre so einfach und so. Und wenn du es richtig machst, ist ja klar, der kommt ja aus der Familie. Das muss er muss ja Blut haben. Das ist ja, hat man ihn in die Wiege gelegt. Und so muss er ja gar nicht lernen. Mhm. Natürlich habe ich eine Ausbildung gemacht in Los Angeles 3 Jahre lang und so. Und also ich habe das ja auch von der Pike auf gelernt. Ich komme von der Bühne und ich liebe die Bühne auch. Mhm. Ich würde die auch immer bevorzugen eigentlich. Und ich habe also bis vor Corona eigentlich auch jedes Jahr Theater gespielt und wir haben auch Tourneen gefahren und so. Und das war eigentlich Zufall. Ich bin nach New York geflogen, um meinen Freund zu besuchen. Und als ich in New York war, habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt in dieses HB-Studio, wo sie alle waren. Ja, Bank Street. So. Da waren sie alle, Robert De Niro und Marilyn Monroe und Jimmy Dean und alle, wie sie da heißen, die waren alle in dem HB-Studio. Ute Hagen, da habe ich gedacht, da muss ich mal hin. Da habe ich mir das angeschaut und dann, wie es der Zufall so will, war Tag der offenen Tür. Konntest du mitmachen? Da habe ich gesagt, klar, mache ich.
Ja.
So, und dann habe ich da tatsächlich so eine Art Free Scholarship gekriegt und bin dann ein halbes Jahr in New York geblieben. Aber dann hatte ich keine Kohle mehr. Und dann hat dann.
Hattest du nie Angst? Ich meine, das klingt so einfach. Du bist einfach dahin gefahren, hast das gemacht und dann.
Ja, aber wenn man so jung ist, dann macht man so einen Scheiß einfach, ohne drüber nachzudenken. Und das war natürlich eine riesengroße Chance. Und da hatte ich dann eben auch einen Choreografen kennengelernt, Lester Wilson. Lester Wilson hat mir gesagt, ich glaube, ich muss mal mit dir reden. Weil er mich gefragt hat, warum willst du das jetzt nicht als Beruf machen? Und er hat gesagt, nee, weißt du, ich weiß nicht. Und so. Und er sagte, okay, es gibt zwei Gründe. Entweder du bist faul oder du hast einen berühmten Vater. Da habe ich gesagt, zweites. Und sagte, okay, ich muss mit dir reden. Wir sehen uns heute Abend beim Essen. Und dann sagte er, du hast wirklich Talent. Und wenn du das jetzt nicht für dich einfach mal ausprobierst, dann wirst du natürlich dein Leben lang immer mit diesem Gedanken rumlaufen, hätte ich das doch mal probiert. So. Und da ich in Amerika war und mich da auch keine Sau kennt, war das natürlich cool, weil ich konnte da machen, was ich will und es war einfach egal. Es hat mich interessiert. Und dann habe ich in Santa Monica Studios Geld verdient, in den Studios als Kaffeeholer, als Gopher und habe dann studiert in Los Angeles und bin dann in den 90ern, in 91 bin ich dann nach Deutschland und dann ging es los. Aber jeder sagte so, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wir wussten ja gar nicht, dass es auch jetzt einen Junior gibt. Ja, so. Und deswegen kam das Junior eigentlich überhaupt zustande.
Ach so.
Weil wir wurden halt oftmals so gebucht und dann kam aber manchmal der Falsche.
Ist das passiert?
Es ist oft passiert.
Wo war das denn?
Das war zum Beispiel, dann war so ein Rilke-Projekt. Also, da hatte man so Rilke-Texte gelesen, zusammen mit klassischer Musik und so. Und dann, ich hatte einen tierischen Stress, da irgendwie pünktlich hinzukommen und dann einen Flieger verpasst und dann irgendwie, also ich kam da an, war total gestresst.
Mega vorbereitet.
Tür aus und so.
Und guckte, was bist du denn hier?
Und guckte dann so ein 5 ratlose Gesichter, große Augen, alle so,
Oh.
Wie sagen wir ihm das jetzt?
Das kann man sich so richtig vorstellen.
Ja.
Keiner traut sich, alle sind verdattert.
Oder andersrum auch ist es passiert, dass mein Vater Bücher signiert hatte nach einer Lesung. Und da kam eine ältere Dame auf ihn zu, hat ihn dann so an der Hand gepackt und so, hat so den Arm drauf gelegt und sagt, also Herr Krüger, Sie auf diesem Surfbrett, das war sensationell. Ja, solche Sachen passiert.
Und ja, ich meine, das ist natürlich super witzig. Fandet ihr es in der Situation dann auch witzig? Konntet ihr es auch mit Humor nehmen? Oder
ja,
wie?
Klar.
Ja,
also
okay.
Mein Vater war da auch so ziemlich cool in der Hinsicht. Also überhaupt nicht. Nee. Es war natürlich nur blöd, weil ich so einen riesen Stress hatte, da hinzukommen und so. Und
Das
war natürlich doof. Aber
sich
und dann haben wir gesagt, du, weißt du was, ich hänge einfach einen Junior hinten dran, dann haben wir das Problem nicht mehr. Und deswegen, aber jetzt ist ja. Dieses Jahr mein Vater gestorben und Gott hab ihn selig. Und dann haben wir das Junior wieder weggenommen.
Okay, und ich weiß jetzt nicht, ob ich diese sensible Situation nutzen darf, um auf deinen Vater zu sprechen zu kommen, weil du sagtest, also man hört raus, die Vaterrolle ist dir sehr wichtig und du hast eine enge Bindung zu deinem Kind. Wenn du in einem Internat warst, dann warst du ja gar nicht so viel bei deinen Eltern. Wie kannst du ein bisschen dazu was sagen?
Ich glaube, man wird halt sehr, sehr schnell selbstständig. Oh, das ist ja auch gut für den Beruf, weil du einfach viel unterwegs bist. Und wenn du einfach so eine starke Familienbindung hast, dann ist es natürlich, dieser Beruf natürlich umso schwerer. Aber wir haben immer aus dem Koffer gelebt und das ist einfach, liegt uns wirklich im Blut.
Ja,
und wir sind halt wie so ein Zirkuspferd.
Trotz des Internats und diesem Ganzen hattest du trotzdem auch so eine enge Bindung zu deinem Vater?
Wie der kam mich halt mal besuchen und dann hatten wir ein Wochenende mal und so. Und oder ich bin dann mit meiner Schwester dann nach Amerika geflogen und habe ihn dann besucht in Kalifornien. Und das war schon so. Aber mit dem Alter ist er dann immer ruhiger und immer so, er hat sich immer mehr zurückgezogen, bis er dann irgendwann mal in der Wüste gewohnt hat mit seiner Frau Anita und hat sich dann komplett zurückgezogen. Das muss man dann einfach dann respektieren. Das ist dann, es gibt im Alter dann eben auch Menschen, die wollen dann einfach ihre Ruhe haben und das ist okay. Also Familie verpflichtet heißt es immer so schön, aber wir sind ja trotzdem Menschen und da muss man einfach den Respekt haben und sagen, okay, wenn er seine Ruhe haben will, dann respektiere ich das.
Ja. Absolut. Ich würde dir jetzt noch mal gerne mehr auf deine Kindheit zu sprechen kommen. Ja. Du bist in Tansania aufgewachsen. Ja. Das ist ja besonders. Wie hat dich das in irgendeiner Weise besonders geprägt? Kannst du dazu was sagen?
Ich war natürlich sehr, sehr, sehr klein, aber es prägt einen natürlich dann schon. Also das merkt man erst, wenn man dann älter geworden ist und wieder nach Afrika fliegt und merkt, es ist so eine vertraute Fremde, habe ich es mal in meinem Buch bezeichnet. Mhm. Wenn du afrikanischen Boden unter den Füßen spürst, irgendwie dann denkst du dir eigentlich, okay, das fühlt sich wahnsinnig vertraut an. Und irgendwie hast du das Gefühl, du kennst dich hier voll aus und bist aber schon, weiß nicht, 15 Jahre nicht mehr hier gewesen. Und das Lustige war, wir hatten dann eine Tansania-Folge im Traumschiff mal gedreht und da hatten sie mich gefragt, ob ich denn nicht irgendwie da mitspielen will. Und dann habe ich gesagt, ja, dann können wir ja gleich auf der Farm drehen. So. Und er sagte, ja, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir es tatsächlich auf der Farm da auch gedreht. Mhm. Die Hatari Lodge nennt sich die, da kann man jetzt auch Urlaub machen. Also wirklich in 70-Style gehalten, alles wunderschön da. Also auf jeden Fall, wir kamen da an irgendwie und da kam Malise gleich auf mich zu. Mein Koch ist nicht gekommen, komm her, du musst jetzt bitte für die Leute kochen und so. Und dann stand ich gleich in der Küche und habe dann irgendwie für das ganze Team da irgendwie und die Besucher da gekocht. Mhm. Das war natürlich dann ganz lustig. Aber es ist so, ich fühle mich da auch zu Hause.
Und auch in spezieller Weise verbunden zu Afrika.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie war das dann? Du bist ja dann später, dein zweites Zuhause ist Starnberger See?
Nee. Mein zweites, ich bin ja in Tessin geboren, am Lago di Lugano. Ich bin tatsächlich Tessiner. Und das ist wirklich meine Heimat. Also da würde ich auch ganz gerne irgendwann alt werden und auf den See gucken und so, ja. Nee, Starnberg war eigentlich nur, das ist ganz lustig, ich weiß auch gar nicht, wie die Leute darauf kommen, dass ich eigentlich irgendwie aus Starnberg oder München, viele halten mich für Münchner.
Ja.
Ist aber gar nicht so. Ich habe da nur diese Serie Frost aus Falkenau gedreht und habe relativ lange dann auch in München gewohnt und bin dann irgendwann an den Starnberger See gezogen, weil mein Hauptmotiv am See lag. Und das ist der einzige Grund. Aber ich bin eigentlich kein Münchner. Nee.
Ah, okay.
Wir können ja auch bayerisch reden, das ist kein Problem, nicht, aber...
Da kann ich nicht mithalten.
Das
meine Omi lebt zwar in München, aber ich kann das leider nicht.
Aber, Italienisch ist eigentlich so, diese mediterrane Lebensart ist dann eher so meine als die bayerische. Okay.
Hadi, du hast eben gerade dein Buch erwähnt. Du hast zwei Bücher geschrieben, aber könntest du mir ein bisschen mehr zu deinem Buch Wendepunkte erzählen?
Ja, also das zweite ist aus dem ersten Buch eigentlich entstanden. Ich wollte eigentlich auch genauso wenig wie ich Schauspieler werden wollte, wollte ich Bücher schreiben. Nee, das ist auch ein Unfall gewesen eigentlich. Ich hatte einen Blog und da habe ich sonntags eine Kolumne geschrieben und habe so Anekdoten erzählt aus meinem Leben. Und da habe ich eine Geschichte aus Rom erzählt. Deswegen heißt das Buch auch Leise Ruf der Schmetterlings. Das ist ein Roman. Und habe ich einfach eine Geschichte erzählt von Dreharbeiten in Rom. Und das fanden die so toll. Und da habe ich einfach gesagt, okay.
Die Leser?
Die Leser. Ja. Also ich hatte wahnsinnig viele Leser jeden Sonntag. Und da kam dann ein Verlag in der Schweiz auf mich zu und sagte, Mensch, ob ich da nicht einfach einen Roman schreiben würde. Da dachte ich, ja, warum nicht eigentlich? Und so kam das dann. Und auf dieser Reise des Schreibens habe ich dann Figuren erfunden, die eigentlich alle ein Teil von mir sind und die sich aber nicht kennen und die sich in Rom begegnen. So. Und das war wirklich eine Reise für mich, so, also für mental. So, und dann kam der GU-Verlag auf mich zu und sagte: Willst du denn nicht mal sowas Autobiografisches schreiben? Und so, warum nicht eigentlich? Und das war natürlich ganz interessant, weil man einfach, und das war, ich hatte nur 250 Seiten zur Verfügung, was echt blöd war.
Hat das vorgegeben?
Ja, ja. Das wären sonst 700 gewesen wahrscheinlich. War das nämlich, ich musste so viel rausstreichen.
Schade, ich bin mir sicher, wir hätten alle gerne die 700 Seiten gelesen.
Ja, das ist, ja, es ist halt doch ein sehr bewegtes Leben und mit den Höhen und Tiefen. Und darum ging es. Es ging eben darum, wir haben jetzt einfach so viele Themen, die heute noch Tabuthemen sind, die eigentlich, wir sind im 21. Jahrhundert, wir reden über Transgender und keine Ahnung, aber über solche Themen wie Alkohol, Sucht, Depression und solche Geschichten, da redet dann einfach keiner drüber oder man redet nicht gerne drüber. Und dann habe ich gedacht, das werde ich jetzt ändern.
Ja.
Und auch wir sind natürlich betroffen. Also wir sind ja überhaupt nicht safe, sondern wir sind auch Menschen, die einfach irgendwie ihre Höhen und Tiefen haben. Und da habe ich dann auch kein Blatt vom Mund genommen sozusagen, habe einfach geschrieben und wie es halt dann wirklich ist.
Finde ich auch super wichtig, weil viele junge Leute sehen auch immer den erfolgreichen Schauspieler mit seinem bewegten Leben und deinen vielen interessanten, super spannenden Stationen, aber eben auch die Tiefen des Lebens machen einen ja aus. Und wie man da wieder rauskommt, kann ja auch eine unterstützende Hilfe irgendwie für andere sein, die vielleicht sich in so einem Punkt befinden.
Das ist in der Tat so, dass auch viele Leute bei der Lesetournee ja auch mir ihre Geschichte erzählt haben. Und wir haben so Diskussionsrunden nach der Lesung. Und da sind also manchmal wirklich 150 Leute, die wirklich einfach alle mitreden. Was ungewöhnlich ist, weil meistens trauen sich die Leute nicht.
Nee, genau. Aber wenn man sich sozusagen nicht allein fühlt, dann hat man vielleicht auch eher den Mut, offen zu sein. Und auch vielleicht konntest du Ratschläge auch geben oder so kleine Hilfestellungen? Oder?
Ja, ich kann natürlich nur immer von mir ausgehen. Ja. Aber natürlich habe ich da Menschen natürlich, also die mir geschrieben haben oder die auf mich zugekommen sind, habe ich denen natürlich dann schon versucht zu helfen. Mhm. Für manche hat das vielleicht funktioniert, für manche vielleicht nicht, aber ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen.
Ja,
und also es gibt einen Weg raus und wir sind auch nie alleine. Man ist nicht alleine. Also das ist eine Sache, das ist immer wichtig, weil gerade nach Corona, wo die Vereinsamung natürlich vielen Menschen wirklich hart getroffen hat, es ist ganz wichtig, dass man ihnen auch sagt, dass sie nicht alleine sind.
Absolut. Und ich weiß nicht, ob ich dieses bewegende Zitat nochmal vorlesen kann. Es gab schon mal 7 Flaschen am Tag. Ich musste ja meinen Pegel halten. Hm. Das war dann so eine Situation, wo der Tiefpunkt für dich war? Oder?
Nee, es ging noch schlimmer. Oh. Nein, es war so, ich bin nach dem Tod meines Sohnes, bin ich einfach in so einer Situation gewesen, wo ich das einfach nicht zulassen wollte, dass das passiert ist. Also ich habe einfach gesagt, das darf einfach nicht sein. Und ich habe mich dann auf die einzige Konstante, die ich hatte, festgehalten. Das war mein Beruf. Und da habe ich mich so in die Arbeit reingestürzt, dass ich einfach nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Also ich habe 3 Filme gleichzeitig gedreht, war auf Theatertournee. Ich war überall irgendwie wirklich auf 5 Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Und um das zu bewerkstelligen, musste ich irgendwie ruhig bleiben. Und das Einzige, was mir da wirklich geholfen hat, war einfach der Alkohol. Der ist immer da. Das ist dein Freund. Der sagt dir immer so, hey, geht's dir nicht gut? Trink ein Glas, komm, mach mal. Und so. Und der ist immer der einzig Vertraute, den du hast, ja. Und dann steigert sich der Pegel natürlich einfach. Aber nur, dass du ruhig bleibst, dass du halt einfach konzentriert bist, dass du irgendwie nicht diese innere Unruhe, die dich fast zerreißt, dass du die überstehst. Und dann wurden es natürlich, dann habe ich immer mehr Alkohol gebraucht. Und das war das Problem, dass man, ich war jetzt nicht der Kampftrinker, der sich einfach nur wegballern will, sondern ich musste nur irgendwie einen Weg finden, dass ich das, was ich liebe, was mir einen Halt gibt, irgendwie wirklich machen kann. Und das hat mich dann letztendlich auch dann über die Zeit gerettet. Nur der Körper macht es halt irgendwann mal nicht mehr mit.
Wie hast du es dann daraus geschafft?
Ja, ich habe 2 Entzüge gemacht. Und
das erfordert ja aber auch eine Selbststärke. Also
ja, oder? Vor allem, es durfte ja auch niemand mitkriegen.
Ja. Ne?
Also ich bin dann einfach in den Entzug gegangen und hatte aber noch einen Rückfall ein Jahr später. Mhm. Ja, und dann gehst du natürlich diesen ganzen langen Weg. Und der Entzug ist eine Geschichte, aber das Härteste ist eigentlich nach dem Entzug. Also wenn du wieder rauskommst und dann in die Realität zurückzukommen, weil du musst deine Umgebung ändern, du musst deinen Freundeskreis ändern, du musst irgendwie versuchen, klarzukommen, dass du das kriegst du auch überall. Und jeder sagt, hey, komm Hardy, komm doch auf Glasal.
Mhm. Ja, geh weiter. Das ist also, die Verlockung.
Und so. Und da wirklich standzuhalten und immer diese Situation in den Griff zu gehen, das hat lange gedauert. Mhm. Also da habe ich wirklich 2 Jahre gebraucht, um irgendwie so kraftvoll zu sein, dass ich das wirklich überstehen
das
kann.
Das Wichtigste ist, du hast es geschafft.
Ja, was nicht heißt, dass ich nicht gefährdet bin.
Nee.
Also das, ich bin jetzt 12 Jahre weg von allem. Mhm. Aber du bist trotzdem einfach irgendwie immer noch gefährdet. Also
absolut.
Das ist und das. Ich bin ein Genussmensch. Also ich liebe Wein und ich liebe gutes Essen und so. Und ich ja. Und es ist natürlich irgendwie. Es ist schade, wenn man sich selber zugestehen muss, dass man es einfach irgendwie versaut hat, weil das wird halt nicht mehr passieren in deinem Leben, dass du irgendwann mal am Meer sitzt, eine Pizza isst, einen Rotwein in der Hand hast oder so. Aber das ist halt so ein Bild, was einfach zu mir gehört. So.
Ja.
Das ist alles gut.
So, Hadi, das hat mich jetzt so bewegt. Ich finde es toll, wie ehrlich du hier alles erzählst. Und lass uns jetzt einfach nochmal einen Kartencut machen.
Ja.
Und über deine Vielfältigkeit als Schauspieler reden. Du hast in super vielen Serien und Filmen gespielt. Du hast einen Boxerfilm gemacht, die Paramount-Serie, jetzt Telenovela. Ich meine, bei Filmen dreht man so 3 bis 4 Minuten am Tag. Bei der Telenovela sind es knappe 50. Dann die Boxerserie, in der Telenovela die krasse Romantik. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Was macht dir mehr Spaß? Wo sind die Unterschiede? Ich meine, wir haben uns ja auch in Kanada, wenn du dich erinnerst.
Richtig, ja.
2006 oder 2004?
Arno Klöhl, keine Ahnung. Muss es gewesen sein, Stefan Gubser, glaube ich.
Ja, ne? Genau, in Kanada für Im Tal der wilden Rosen.
Ja, richtig.
Das ist ein ganz anderes Drehen, also ein paar Minuten am Tag im Gegensatz zur Telenovela jetzt mit 50.
Also ich, wie gesagt, ich komme von der Bühne eigentlich und das ist auch das, wo ich den meisten Spaß habe eigentlich. Und Filme drehen ist natürlich auch eine tolle Sache, aber der Job an sich als Schauspieler hat sich natürlich auch in diesen Zeiten heute einfach schon sehr geändert. Also wenn ich überlege, wie der Job damals bei meinem Vater aussah und wie der heute ist, kann man das eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Aber wir sind Schauspieler und ich spiele einfach gerne. Und für mich war das einfach so, dass ich nach einer relativ langen Pause, wo ich die Bücher geschrieben habe und so, habe ich mir gedacht, es wäre natürlich einfach... Also Hitchcock hat immer gesagt, surprise your audience. Mach etwas, mit dem sie nicht rechnen. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, da würde nie jemand drauf kommen. Also es war damals bei Forsters Falcon auch schon so. Und jetzt nach der Abstinenz vom Krüger habe ich gedacht, wäre das vielleicht irgendwie mal interessant, sowas zu machen. Denn wenn du dir überlegst, das sind natürlich irgendwie, ja, ist der beste Arbeitgeber, den man eigentlich haben kann. Das sind natürlich die Öffentlich-Rechtlichen. Und warum sollten die nicht auch das Recht haben, einfach mal einen Krüger irgendwie am Mittag zu sehen. Und ich spiele einfach gerne. Und ich möchte ein Schauspieler sein, der wirklich irgendwie auch mitreden kann, auch wenn es um eine Telenovela geht. Ja? Mhm. Und ob man das jetzt, für mich ist eine Rolle eine Rolle. Und natürlich ist das Format, das Pensum anders und die Bücher anders.
Und war natürlich das auch eine Herausforderung, so viel Pensum? Ich meine, manchmal kann man schon bis zu 12 Szenen am Tag haben, 12, 14 Szenen.
Ja.
Das, da kommt schon einiges zusammen.
Es ist natürlich schon schwer, da also sich künstlerisch so zu entfalten, wie man das gerne möchte, weil der Druck dann sehr, sehr hoch ist. Und natürlich die verschiedene Geschichtsstränge, die man da so erzählt, in bestimmte Richtungen gehen, die wir natürlich in anderen Formaten vielleicht nicht bedienen. Aber im Grunde genommen hat meine Figur von Ralf Sobotta einfach so viele Ebenen, die es dann einfach wiederum interessant machen. Also
das hat dich dann gereizt, dieses Rollenprofil auch.
Und irgendwie habe ich gedacht, da kannst du dich einfach mal wieder freispielen, da kannst du einfach mal wieder irgendwie, ja, so. Und das macht mir auch extrem viel Spaß. Und natürlich kommst du manchmal so an Grenzen, weil du dann doch irgendwie nach jetzt fast einem halben Jahr bist du natürlich dann schon ein bisschen müde manchmal. Da muss man sich natürlich dann wieder ein bisschen fit machen. Man kommt manchmal schon so ein bisschen an die Grenzen, weil das ist ja eine wahnsinnige Organisation, wahnsinnig viele Schauspieler, wahnsinnig viele Leute, die da irgendwie funktionieren müssen. Das ist ja ein Uhrwerk, das muss ja wirklich funktionieren und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Aber im Grunde genommen ist es einfach, ein Schauspieler, der nicht spielt, ist kein Schauspieler. Ein Schauspieler muss spielen. Egal wie, egal was. Er sollte natürlich nicht jeden Scheiß machen. Aber für mich muss die Rolle einfach immer so eine Entwicklung haben oder mehr Perspektiven haben und mehr Facetten haben. Dann ist sie natürlich spannend und dann spiele ich sie einfach auch gerne.
Absolut. Aber jetzt im Gegensatz zu der Paramount-Serie Chemie des Todes und Telenovela Rote Rosen, wo ja es hauptsächlich um Romantik geht, also das sind ja auch, bist du ein romantischer Typ? Ist das
romantisch? Ja, also ich bin vom Kopf her totaler Romantiker. Aber die Realität ist halt manchmal irgendwie nicht so romantisch, wie man sich das im Kopf so vorstellt. Aber ich finde das schon sehr schön. Ich meine, ich finde das wohl dosiert im Film auch sehr spannend. Aber das ist natürlich auch so eine Kunstform für sich. Also da muss man nur mal aufpassen, dass man diesen Spagat sensibel wirklich angeht. Und das jetzt nicht nur versucht, Klischees zu bedienen, das was stimmt, natürlich dann einfach so grenzwertig wird. Aber das tun wir nicht. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Und deswegen ist es auch okay. Heutzutage, glaube ich, ist es auch nicht wirklich relevant. Ich spiele es ja fürs Publikum. Und das ist ja das Entscheidende. Und ich glaube, dass das Fernsehen stirbt aus, Das merkt man natürlich irgendwie jetzt auch immer zunehmend durch die Streamingdienste und so. Und es gibt natürlich ein ganz großes Publikum, die sagen sich, warum sollte ich jetzt dann für diesen Streamingdienst nochmal extra Geld bezahlen und dies und jenes. Und die haben natürlich nur die Öffentlich-Rechtlichen und die sind aber da. Also die müssen wir auch bedienen. Das ist ganz wichtig und wir sind halt, ich sage ja immer schon, fast einer der letzten Bastionen dieses Fernsehformate, die da irgendwie außer Tatort und so, die es halt dann irgendwie einfach zur Unterhaltung gibt. Und deswegen finde ich, ist das einfach auch berechtigt. Und ich habe mit Schubladen noch nie ein Problem gehabt, weil ich habe es akzeptiert, dass es so ist in Deutschland. Das kann man sich auch nicht schönreden oder wegdenken, sondern das ist einfach so. Und ich bin jetzt auch schon über 35 Jahre dabei und das hat sich nicht geändert. Also für mich ist das dann einfach so, wie es ist.
Und wie schaffst du neben dem eben erwähnten hohen Pensum der Telenovela, das du jetzt ja hast, du hast ja auch noch andere Verpflichtungen in Berlin, dein Café, das du ja auch mit deiner Partnerin betreibst?
Ja, mit meiner Frau, ja.
Ja? Mhm,
genau. Wir haben das so.
Wie schafft ihr das?
Also ich bin ja so ein Tausendsasser. Ja. Also ich langweile mich schrecklich schnell.
Bleibt da noch Zeit, neben der Telenovela sich zu langweilen?
Ja, weil ich langweile mich jetzt nicht wegen dem Pensum, sondern ich langweile mich einfach dann, weil das einfach nur Schauspielerei ist. Und ich bin jemand, der halt dann auch gerne einfach so Dinge macht, die nichts damit zu tun haben. Ich male gerne, ich fotografiere gerne, ich filme gerne, ich dekoriere gerne. Mhm. Und ich, also alles, was mit Innenarchitektur und solche Geschichten zu tun hat, das ist so mein Hobby. Also auch das Café, unser kleiner Green Room zum Beispiel, ja, oder auch unser Haus haben wir als Corona-Projekt komplett saniert und renoviert. Und so, und das machen wir einfach. Und das sind so handfeste Dinge, die mich auch wieder erden. Und das macht mir auch einen Riesenspaß. Also ich brauche diese Abwechslung einfach.
Hadi, ich bin beeindruckt. Ich kann es nicht in Worte fassen, was du alles in deinem Leben erlebt hast, was du alles auf die Beine gestellt hast, was du geschafft hast und auch parallel noch alles machst. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich glaube, leider müssen wir an dieser Stelle zum Ende kommen. Du musst heute auch noch drehen.
Ich drehe heute auch noch ein bisschen, ja.
Genau.
Ja, es war so schön, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben. Nach
wie vielen Jahren? Das wollen wir jetzt lieber nicht ausrechnen, oder?
Wir sind ja noch jung.
Lass mal.
It's just a number.
Genau, it's just a number. Ja. Ja, herzlichen Dank, dass du so offen über alles gesprochen hast. Und danke, Hadi.
Danke dir.
Das war die dritte Folge in unserem Sommerspezial im Rote-Rosen-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, bleibt dran. Gebt uns Sterne, Herzen und Likes. Empfehlt uns auch gerne weiter. Und seid nächste Woche wieder mit dabei, denn dann wird es musikalisch. Mit dem Komponisten Michael Gajare und Kim Fischer habe ich über die Musik gesprochen.
Dann habe ich dieses Album rausgebracht, wo ich nochmal ganz neues Terrain betreten habe, bei Zarella aufzutreten. Mich in so einen weißen Hosenanzug habe ich mich erstmal 4 Wochen lang reingehungert. Und da habe ich gedacht, ich flippe aus, ich stehe echt bei Zarella, wie geil ist das denn? Und jetzt die Rosen, also was ist das bitte für ein schönes Geschenk?
Die nächste Folge gibt es in einer Woche. Ich freue mich auf euch. Die Videos zum Podcast findet ihr bei den Roten Rosen in der ARD-Mediathek. Schaut mal rein und klickt rein. Online ist unsere Adresse rote-rosen.tv. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos zur Sendung. Autogrammkarten, Studioführung, alles, was das Herz begehrt. Ich habe auch heute wieder einen Podcast-Tipp für euch. Diesmal zu einem sehr ernsten Thema. Raus aus der Depression. Das ist der Podcast von Harald Schmidt. Und es gibt neue Folgen mit beeindruckenden, sehr offenen Gesprächen. Und wie immer im Leben gilt auch hier, reden hilft. Zuhören aber manchmal auch. Daher horcht mal rein. Ihr findet den Podcast wie uns in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Ich bin Kim-Sara Brandt und nächste Woche geht es weiter beim Rote-Rosen-Podcast. Realisiert wird diese Staffel von Chaussee-Film und Polar Berlin. Rote Rosen ist ein Podcast von Studio Hamburg Serienwerft und NDR 2023.